Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch des Shift Summits. Es ist mir eine große Freude, Robin Kaiser bei mir zu Gast zu haben. Robin Kaiser ist Bewusstseinslehrer, Seminarleiter, Vortragsredner, Psychologe, Inspirationsgeber für die neue Erde und vieles mehr. Ihn kennt ihr bestimmt. Ich freue mich, dass du da bist und heiße dich herzlich willkommen, lieber Robin.
Danke dir, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Lieber Robin, der Summit heißt Shift und die Frage, die ich am liebsten zuerst allen Rednern stelle, ist, wie erlebst du gerade den Shift in dir, in deinem Leben, in deiner Welt?
Ja, es ist sehr vielschichtig, was shiftet, was sich transformiert, was sich wandelt. Was ich sehr deutlich mitbekomme, ist, dass die Geschwindigkeit der Veränderung einfach sehr zunimmt. Vor allem seit Beginn dieses Jahres. Da bleibt kein Stein auf dem anderen und das, was früher vielleicht noch Wochen oder Monate gedauert hat, passiert heutzutage fast an einem Tag. Also die Geschwindigkeit des Wandels hat sich enorm erhöht. Auch das, wo ich mitbekomme, dass sowohl mein Organismus als auch der Organismus vieler anderer Menschen mehr Stabilität braucht, um in dieser Geschwindigkeit zurechtzukommen. Also da merke ich viel, dass wenn man eine hohe Geschwindigkeit hat und dann ein bisschen vom Weg abkommt, dann kommt man sehr weit vom Weg ab. Während wenn man langsam auf dem Weg ist, eine niedrigere Geschwindigkeit, dann kann man leichter nachjustieren geistig. Und ich bin die ganze Zeit immer innerlich auch am Nachprüfen und Forschen, was ist denn mein Weg, was gehört noch zu mir, was darf zurückgelassen werden und wo darf ich nochmal geistig nachjustieren, dass auch die energetische Signatur stimmt, mit der ich rausgehe. Weil es ist natürlich so, dass gerade die Menschen, die einfach in der Öffentlichkeit wirken, eine gewisse Verantwortung auch haben von dem, was energetisch rausgegeben wird. Und da bin ich immer wieder selbst auch am Prüfen und Forschen und schauen, was ist das, was meinem Wesen, meiner Urnatur am besten Ausdruck verleiht und was möchte ich auch in der Welt mehren und stärken. Gerade weil es so viel Ablenkung, so viel schwere Informationen gibt, so viel, ne, Krieg, Terror. Und diese ganzen Nachrichten, die uns in einem bestimmten Energiezustand halten sollen, gerade deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich die Frequenz, mit der ich rausgehen möchte, die ich stärken und mehren möchte.
Wow, das ist auch herausfordernd, oder?
Ja, aber ich meine, das ist für uns alle herausfordernd. Ich meine, wir sitzen alle auf demselben Planeten, im selben Boot. Und die Geister sind nicht getrennt voneinander. Das, was ich denke, ist nicht getrennt von dem, was du denkst oder was mein Nachbar denkt. Sondern wenn mein Nachbar besonders laute Gedanken denkt, dann höre ich das hier in meinem Haus. Das heißt, besonders emotional aufgeladene Themen verbinden sich einfach über alle Geister und alle Organismen hinweg. Und gerade wenn man sehr feinfühlig und offen ist, kriegt man natürlich kollektive Felder mit und kriegt man auch mit, dass viele Menschen gerade sehr, ja, an existenziellen Themen zu knabbern haben und dass viel in Umbruch einfach ist. Also diese Aufbruchstimmung, Umbruchstimmung, aber auch die Zusammenbrüche, da kriege ich mit, dass da viel einfach im Feld aktuell geschieht.
Ja, da geschieht sehr viel. Und du hast über die Verbundenheit gesprochen und dass wir alle miteinander verbunden sind. Nun, auch in dieser Verbundenheit sind ja viele Menschen, die die Illusion der Trennung noch leben. Und auch in dieser Illusion der Trennung sich gegeneinander aufhetzen lassen. Und durch die Trennung auch ja gewisse Konflikte zulassen. Also du hast auch den Krieg angesprochen, das ist ja sehr aktuell auch in mir lebendig, weil wir das Gespräch aufnehmen, während der Krieg zwischen USA, Israel und Iran und jetzt sind auch viele weitere Länder da verwickelt. Aus der Sicht der Verbundenheit, also da es geschieht gerade, es ist mittendrin und wir nehmen dieses Gespräch genau da auf. Aus der Sicht der Verbundenheit, wie Ja, wie siehst du, wie gehst du mit diesem Thema der Trennung und die Illusion der Trennung und was alles damit zusammenhängt, auch das Thema Krieg?
Ja, das sind natürlich verschiedene Ebenen, die äußere Ebene, wo Konflikte herrschen, wo die Trennung ganz offensichtlich auf die Pike getrieben wird, wo es sich zuspitzt im kollektiven Szenario. Und das andere ist, wie ich innerlich damit umgehe. Wir hatten kurz im Vorgespräch, dass es dich auch persönlich betrifft, weil deine Familie dort ist. Und das ist wirklich etwas, wenn man so involviert ist in dieser Weise, dann ist es gerade wichtig zu schauen, was ist die Frequenz, die ich in mir halten kann, um Frieden auszusenden, um Liebe auszusenden und um nicht in die Angst zu fallen. Weil sind wir erst einmal Teil eines Angststrudels, reißt es uns mit rein. Wofür werden so viele negative Nachrichten immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt? Sie sollen sich multiplizieren in den Köpfen der Menschen. Und wenn ganz viele Menschen denken, die Welt ist so schlimm, dann wird die Welt schlimm, weil die Welt wird immer das, wie wir glauben, dass sie ist. Und Nachrichten haben eben diese Funktion. Und ne, ich weiß nicht, wie es dort wirklich ist. Ich war nicht vor Ort. Du hast jetzt Familie dort. Du kannst persönlich nachfragen, wie es wirklich ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir einfach nicht blind irgendwelchen Szenarien glauben, die in den Medien ausgestrahlt werden, sondern dass wir uns unsere eigene Realität kreieren. Und selbst wenn Kriegsszenarien auf die Leinwand projiziert werden, selbst wenn ich das wahrnehme, habe ich immer noch die freie Wahl, wie gehe ich in mir damit um. Und der beste Umgang ist immer zu sehen, kann ich die Frequenz in mir halten, wo ich im Frieden bin, wo ich versuche, den Frieden auf dieser Welt zu mehren und nicht gegen etwas anzugehen. Krieg gegen den Krieg fördert Krieg. Das ist eine Formel, die hat noch nie funktioniert. Deswegen immer zu schauen, wie kann ich den anderen Pol in mir stärken. Und ja, es sind Prüfungsphasen nach meinem Gefühl. Wir werden geprüft auf unsere Geistesklarheit, auf unsere Schwingungsfrequenz, wie sehr sind wir in der inneren Wahrheit verankert, wie sehr lassen wir uns von äußeren Szenarien ablenken, von uns selbst wegführen. Und wenn wir diese Prüfung offenherzig und mit offenen Armen annehmen und sagen, okay, ich verwende das als Prüfung, um mein Bewusstsein zu entwickeln, um den Frieden mehr zu kultivieren, dass der so stabil ist, dass kein Szenario das mehr destabilisieren oder unterwandern kann, dann haben wir das Kostbare daraus gewonnen.
Ja, die Ängste, die damit verbunden sind, habe ich mir auch genau angeschaut. Das Thema, was bei mir gerade sehr, sehr lebendig ist, ist eine gewisse Trauer. Trauer, dass die Menschen sich so manipulieren lassen, so in diesen Kriegsfelder ziehen lassen und sich gegeneinander aufhetzen lassen und froh sind, wenn jemand da stirbt oder Schaden auf Menschen zulassen, weil sie gerade so sehr ja sich durch die Nachrichten mitnehmen. Wie siehst du dieser, also wie würdest du mit diesem Aspekt der Trauer umgehen? Oder empfindest du überhaupt Trauer bezüglich den Menschen, die da noch sehr mitgehen mit den Nachrichten?
Ja, es ist Anteilnahme. Es ist Mitgefühl und Anteilnahme. Und manche Schichten sind auch in Trauer darüber, wie sehr die Unbewusstheit zu so viel Leid und Schmerz auf diesem Planeten führt. Weil für mich ist die Ursache, dass dort ein weiterer Krieg tobt, Unbewusstheit. Es ist eine fehlende Wahrnehmung, dass mein Organismus mit deinem Organismus verbunden ist. Wenn ich spüren würde, dass wir verbunden sind, wie könnte ich dich abschießen? Wie ginge das? Es geht nicht. Wenn ich dich als Mensch wahrnehmen würde, mit einer Seele, mit Kindern, mit Herz, mit Blut, mit Gefühl, wenn ich dich so wahrnehmen könnte, dann könnte ich keine Waffe auf dich richten. Es ging nicht. Weil dann wäre das dasselbe, wie wenn ich eine Waffe auf mich selbst richte. Es wäre identisch. Wenn ich wirklich ein offenes Herz hätte und mir meiner selbst bewusst wäre. Dadurch, dass aber durch bestimmte Propaganda bestimmte Menschengruppen oder Ideologien so dargestellt werden, dass bestimmte Menschen andere Menschen nicht mal als menschlich mehr sehen. Das kennen wir auch in der deutschen Geschichte, dass bestimmte Menschengruppen als Untermenschen und andere als Übermenschen deklariert wurden. Und wenn ich dich nicht mehr als vollwertigen Mensch sehe, na, dann legitimiert das bestimmtes destruktives Verhalten beispielsweise. Aber das kann nur dann funktionieren, wenn das System verschlossen ist, wenn das System selber auch zutiefst traumatisiert ist. Also wir haben es hier mit multiplen Traumata in den meisten Fällen zu tun, die über mehrere Generationen weitergegeben worden sind, die nicht aufarbeitet geworden sind. Und wenn die sich verdichten und kein Ventil finden, na, dann ziehen die Menschen mit wehenden Fahnen in den Krieg, weil sie ihre eigenen emotional-energetischen Themen nicht bearbeitet haben. Deswegen, Emotionsarbeit ist die beste Prävention, die wir für solche Szenarien machen können.
Ja, du hast diese multiple Traumen angesprochen. Also das ist definitiv bei vielen Menschen, also bei den meisten Menschen gegeben. Ich kenne kaum Menschen, der von sich behaupten würde, ich hätte keinen Traum, da ich schleppe keine Last mit mir. Und oft, wie du auch schon angesprochen hast, trägt man das mit sich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Meine Frage an dich ist, dass vielleicht ein Ausdruck dieser ungelebte oder ungeheilte Themen oder Traumen, die jetzt gelebt werden möchten. Dazu gehören natürlich auch viele Kriegstraumen, ob jetzt in der Ahnenlinie oder in anderen Inkarnationen, die wir mitgebracht haben. Gehört das vielleicht aus höheren Sichten dazu, dass man dadurch, dass man das reinszeniert, diesen Traumen den Raum gibt zu heilen?
Du hast es auf den Punkt gebracht. Genauso ist es. Wenn Themen nicht bearbeitet worden sind aus der Vergangenheit, dann schafft das Leben genau die Situationen, die ähnlich sind wie in denen, wo das Trauma entstanden ist. Nicht um zu retraumatisieren, sondern um zu entladen und zu heilen. Und wenn jetzt erneut ein kriegerisches Szenario auf dieser Welt auftaucht oder wenn erneut eine toxische Partnerschaft auftaucht oder, dann hat das immer damit zu tun, dass alte vergangene Themen nochmal neu angeschaut werden dürfen, nochmal die energetische Ladung rausgenommen werden darf, bis wir irgendwann miteinander den Punkt finden, dass wir so bewusst sind, dass wir wahrnehmen, wir brauchen keine erneute Reinszenierung. Und es geht so weit, dass wir ja auch uns als Menschheit schon mehrmals selber zerstört haben. Auch das kann eventuell in einer weiteren Reinszenierungsschleife laufen, dass wenn wir das nicht verarbeitet haben, was jetzt zum Beispiel in Atlantis geschehen ist mit der Zerstörung, wenn das neu hochkommt, wenn uns das bewusst wird und wir das aufarbeiten, dann braucht es keine Reinszenierung. Aber wenn wir ja einfach beobachten, wie der Mensch doch immer wieder sich für Angst entscheidet, sich für seine Muster entscheidet, sich für Sicherheit entscheidet, dann ja, geht es nicht anders, als dass die unbewussten Muster sich neu inszenieren.
Ja, die Reinszenierung des Weltuntergangs, glaube ich, ist auch ein sehr lebendiges Thema aktuell. Weil, wie du gesagt hast, ist ja oft passiert, dass das die Menschheit untergegangen ist. Es gibt aber auch Aussagen, dass dieses Mal uns gelingen kann, dass es nicht wieder passiert. Und es gibt auch die Aussagen, dass es ja möglicherweise zwei Zeitlinien gibt, die sich voneinander abspalten. Also die eine, die sozusagen nicht diese Weltuntergangsszenarien erlebt, sondern einen Dimensionssprung. Und die andere Zeitlinie, die ja tatsächlich diesen Weltuntergang eventuell erlebt. Und es gibt auch eine dritte Aussage, dass jetzt auch, habe ich von Harald Kautz gehört, dass diese Zeitlinien durch diese letzten Ereignisse gibt es einen neuen Plan, dass die beiden sich temporär also spalten, um später wieder zusammenzuführen, das zusammengeführt zu werden. Wie siehst du das? Wie ist deine Wahrnehmung zu diesem Thema?
Ja, vielleicht erstmal zu den vergangenen Selbstzerstörungen. Das war immer so, dass es einen bestimmten Teil der Erde betroffen hat. Nicht die ganze Erde, nicht alle Menschen. Also das war nicht so, nach meiner Wahrnehmung, auch in der atlantischen Katastrophe, dass da die gesamte Menschheit ausgelöscht werden würde. Nein, das war nicht so. Es betraf eine ganz bestimmte Struktur, die sich auf der Welt gefestigt hat, wo dann Macht und Überheblichkeit mit reingespielt hat. Aber andere Stämme an anderen Teilen der Erde, die hat das nicht betroffen. Die haben einfach weitergelebt. Also das heißt, auch diese, ich sag mal, Weltuntergangsszenarien, die betreffen immer eine bestimmte Welt, die wir aufgebaut haben in der Moderne. Aber wenn wir uns anschauen, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die immer noch so leben wie im 18. Jahrhundert, und da einfach oder die in Stämmen leben, im Dschungel leben, die werden nichts vom Weltuntergang mitbekommen. Da kann unsere Welt, unsere moderne Zivilisation untergehen, da kann das Internet zusammenbrechen, da kann das Stromnetz weg sein, aber diese Kulturen, die schon seit Jahrtausenden in den Urwäldern leben, die werden nichts davon mitbekommen. Für die wird keine Welt untergehen. Die Welt wird nur für die untergehen, die sozusagen an dieser künstlichen Moderne festhalten. So hat sich das in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Das heißt, es geht nicht alles unter. Und ich nehme es auch so wahr, dass es verschiedene Zeitlinien gibt für einige Menschen, Menschengruppierungen, aber auch für einzelne Teile dieser Erde sehe ich es ein bisschen leichter im Übergang, während es andere Regionen, USA, wahrscheinlich eher ziemlich heftig treffen wird. Das hängt mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Und ich nehme es auch so wahr, dass wir nach wie vor in einer Phase sind, wo wir mit unserer eigenen Schwingung mitwirken können, dass wir, wenn irgendwelche Szenarien in diese Richtung passieren, dass wir dann in dem Boot und dem Schiff sitzen, wo uns das gar nicht mehr so tangiert. Und das hat erst einmal was mit der Bewusstseinshaltung zu tun. Und dann im zweiten Schritt auch ein bisschen, wo wohne ich? Wenn ich in den Großstädten wohne, wird es schwieriger, definitiv. Wenn ich irgendwo auf dem Land wohne, wo ich eine Wasserquelle gleich nebenan habe, wo lokale Bauern da sind, wo eine Vernetzung da ist, dann ist es viel einfacher, durch solche Übergangszeiten durchzugehen und da einfach zu schauen, wie kann ich so leben, dass ich auch jetzt schon frei und unabhängig vom System bin? Weil wenn das System zusammenkracht, dann möchte man nicht in dem Haus sitzen, was zusammenkracht. Dann möchte man vorher in die freie Natur gegangen sein.
Ja, auf jeden Fall. Aber damit sind auch sehr viele Ängste verbunden. Also wir haben auch anfangs Ängste angesprochen. Es gibt viele Menschen, die aus der Angst heraus, also das kenne ich schon seit Jahrzehnten, kann ich schon sagen, die versuchen Vorrat zu besorgen und sowas dafür, also Vorsorge zu treffen vor dieser Zeit. Und oft, so wie ich das wahrgenommen habe, ist es hier auch wieder aus der Intention oder aus der Angst heraus, dass das schlimm kommen kann. Und ich habe mich immer gefragt, wo bleibt der Aspekt des Vertrauens? Und ist das nicht vielleicht der Aspekt, der uns in diese schwierigen Zeiten führen könnte, zu dem Ort, zu dem Zeitpunkt, wo wir gut durchkommen würden, egal was passiert? Wie siehst du das?
Ja, die innere Haltung ist natürlich das Fundament. Es ist die Grundlage, auf der wir alles andere aufbauen können, wenn wir dann wollen. Ne? Ein bisschen vorzusorgen, da spricht nichts dagegen. Aber es ist immer die Frage, aus welcher inneren Motivation heraus tue ich das. Aus Angst, weil ich nicht genug habe und weil ich mehr brauche und mehr brauche und mehr brauche, dann ist es schwierig. Ist es hingegen aus dem Impuls, ja, ich würde das sowieso verwenden und vielleicht freuen sich die Nachbarn auch darüber, wenn in meinem Keller irgendwas zwischengelagert ist. Weißt du, wenn man es so anschaut und sieht und das Ganze frei von Angst, dann spricht da absolut nichts dagegen. Also wenn wir in die früheren Zeiten schauen, dann haben die Menschen immer schon Nahrungsmittel für 2, 3 Monate irgendwie eingelegt gehabt, im Keller gelagert gehabt. Und das ist ja Teil, eigentlich ist das etwas Natürlicheres als das, was wir heute kennen, dass wir alles täglich im Supermarkt bekommen. 7 Tage die Woche inzwischen fast schon in manchen Supermärkten. Das ist nicht natürlich. Das ist zwar das, wie wir es gerade erleben, aber wir dürfen uns daran erinnern, wenn die ganze Menschheitsgeschichte ein Buch wäre, dann wäre das Kapitel, was wir heute erleben, das wäre die letzte Seite, das wäre der letzte Satz der letzten Seite. Es ist so wenig rein menschheitsgeschichtlich betrachtet, was wir gerade für normal halten. Und das, was eigentlich natürlich ist, sieht anders aus.
Ja, das glaube ich auch. Das ist alles andere als natürlich, was gerade geschieht. Aber auch eine spannende Zeit. Ich glaube, also vielen Seelen wünschten sich, hier dabei zu sein in dieser Zeit, weil das ist ja hochspannend, weil die Seele, die nicht sterben kann, die ewig lebt und ja, der nichts passieren kann. Die wollte unbedingt, also viele Seelen wollten unbedingt dabei sein. Und jetzt sind wir mittendrin und denken mir, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Ne?
Genau so ist es.
ja, auf diesen Aspekt mag ich auch vielleicht eingehen und deine Sicht anfragen. Was ist denn dein Impuls für die Seelen, die es bereuen, hier inkarniert zu sein oder die denken oder die sich selber sagen, ich würde nie wieder inkarnieren wollen oder am besten jetzt exkarnieren? Weil sie keine Hoffnung und kein Licht mehr erkennen. Was ist dein Impuls für diese Seelen?
Nach meiner Wahrnehmung sind es nicht die Seelen, die bereuen, hierher gekommen zu sein, sondern es sind die Menschen, die sich von den Seelen getrennt haben. Würde ich meine Seele wahrnehmen, würde ich wissen, weshalb ich hier bin. Das hängt eins zu eins miteinander zusammen. In der Seele ist immer auch die Inkarnationsabsicht gespeichert. Wenn ich diese Absicht aus dem Bewusstsein verliere, nicht mehr spüre, wofür bin ich hier, hat das Leben noch einen Sinn, dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass ich mich in irgendeiner Weise abgetrennt habe von mir selbst, von meinem Herzen und von einer höheren Seelenebene. Und dann gilt es, diesen Kontakt wieder aufzubauen und wieder zu spüren, ja, es gibt mehr. Ich bin nicht einfach so ausgespuckt hier auf diese Welt, sondern ich habe eine Funktion wie jeder andere auch auf diesem Planeten. Ich bin wichtig, ich bin richtig hier an Ort und Stelle mit den Menschen, mit denen ich bin, mit den Aufgaben, mit denen ich bin, was nicht heißt, dass nicht eine Veränderung kommen kann. Und wenn Menschen jetzt so wirklich tief lebensmüde geworden sind, dann liegt das an den meisten Fällen daran, dass sie ein Leben führen, wofür sie nicht hergekommen sind. Dass sie einen Job machen, der sie nicht erfüllt, dass sie etwas tun, was sie ja nicht glücklich macht. Und dann leben sie an sich, ihrer seelischen Bestimmung und ihrem Leben vorbei. Und das führt dazu, dass man lebenswürdig wird. Das hat nichts damit zu tun, dass man das Leben beenden möchte, sondern man möchte das Leben beenden, was man gerade führt. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, mit anderen Worten, vielleicht diese Sehnsucht nach dem Ende ist eine Sehnsucht nach dem Ende der Trennung, auch von der
Genau.
Seele.
Genau.
Und das darf auch beendet werden und man darf auch wieder in die Verbindung treten, in die Verbundenheit und ja, den Kontakt zu seiner Seele wiederherstellen.
Ja.
Das sind
Vielleicht
jetzt
noch
mehr,
ganz,
ja?
ja, vielleicht noch ganz kurz. Die einzige Instanz, die sterben möchte, ist das Ego, ist das getrennte Bewusstsein.
Kannst du es nochmal wiederholen? Es ist etwas leise gewesen.
Ja, die einzige Instanz, die sterben möchte, ist das Ego, das getrennte Bewusstsein. Und es liegt eine ganz enge Verbindung zwischen dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, und dem Egotod, sprich dem Erwachen. Das heißt, wenn ich nicht mehr leben möchte, dann ist das eigentlich das Ego, was gerade versucht, sein Erwachen zu verhindern. Oder eben das Gefühl hat, ah, ich löse mich auf und dieses Leben geht zu Ende. Und wir dürfen einen ganz bestimmten Tod sterben, nämlich den Ego-Tod. Und danach stellt sich die Frage gar nicht mehr. Also weil wir dann wirklich auf der Spur unserer Seele wandeln können. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig für die, die jetzt gerade zuhören und so eine gewisse Lebensmüdigkeit spüren. Es ist das Ego oder du bist deiner selbst oder deines Egos müde. Und das will nicht mehr leben und das dürfen wir auch sterben lassen, diese Getrenntheit, um einfach wieder in die Verbundenheit zu erwachen.
Ja, das hat mich gerade an eine Vers von Rumi erinnert. Also ich weiß nicht genau, diese Zeilen auf Deutsch zu wiedergeben. Aber so sinngemäß heißt es, ich lebe oder im lebendig zu sterben ist der Anfang des Lebens. So.
Ja,
So
schön.
sinngemäß. Aber es ist halt viel schöner, als ich das
Ja.
ausgedrückt habe. Aber das Thema Sterben ist auch ganz eng mit dem Thema Shift verbunden. Und du hast auch der Aspekt Ego angesprochen. Magst du vielleicht auch tiefer darauf eingehen, was ist das Ego und was stirbt gerade in den Menschen oder auf der Welt? Was darf denn sterben?
Schöne Frage, ja. Danke dir. Das Ego, nach meiner Definition, es ist das getrennte Bewusstsein. Es ist die Bewusstseinsinstanz, die sich abgegrenzt hat von der Welt, von der Seelenebene, von dem Göttlichen. Ego, man könnte es im Englischen sagen, die Begriffe edge God out. Das heißt Grenze Gott aus. Ego, Ego. Das wäre zum Beispiel eine mögliche Definition davon. Und dieser Aspekt, der sich abgetrennt hat, der löst sich auf. Also auch alle Werte, alle Ideen und Vorstellungen des getrennten Wesens oder Organismus, die gehören transformiert und überwunden. Die kommen nicht mit in die neue Zeit. Und da ist es wichtig, sich sein Leben mal anzuschauen und zu schauen, was kommt denn mit? Also was geht denn mit, wenn ich diesen Schritt tue? Und was muss ich auch zurücklassen? Und in den meisten Fällen werden wir ziemlich, vielleicht sogar auch schockiert sein darüber, wie viel wegfällt, wenn das Fundament der getrennten Realität wegfällt, weil wir quasi als Menschheit immer auf den Füßen der Getrenntheit gebaut haben, immer auf ich gegen den Rest der Welt zum Beispiel, Konkurrenzgesellschaft. Die ganzen Ideologien, das ganze Wertesystem basiert auf einem Gegeneinander. Das sind marktwirtschaftliche Prinzipien, das sind Sozialprinzipien, die uns eingebläut wurden, die aber überhaupt nicht unserer Natur entsprechen. Und das gehört alles überwunden. Und das Wichtige dabei ist, einen Gefühlskontakt zu dem Ort in sich zu finden, der nicht getrennt war, der noch nie getrennt war. Also wir können die Verbundenheit im Grunde genommen erst dann wieder spüren, wenn wir zu dem Ort zurückkehren, der immer schon verbunden gewesen ist. Das ist unser Herz, das ist die Liebe, das ist das, wo wir herkommen als Menschheit. Nach meiner Wahrnehmung kommen wir alle aus demselben Ursprung, egal welcher Religion wir angehören, egal wo wir auf diesem Planeten leben, egal ob wir auf anderen Planeten leben, wir haben alle die gleiche Quelle. Und wenn das gespürt und wahrgenommen wird, ja, wie sollen wir dann noch in den Krieg gegeneinander ziehen?
Namaste. Heißt ja auch, ich ehre das in dir, dass wenn du da bist, ich und du dasselbe sind oder eins sind. Also da würde ich auch tiefer darauf eingehen, sehr gerne. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, möchte ich auch zu dem Aspekt der Trennung und auch das Thema Geld eingehen, weil gerade das Geld spielt für mich auch eine zentrale Rolle, dass die Menschen immer mehr in die Trennung gehen. Das ist auch eng mit dem Thema Krieg verbunden, weil die Kriege wirtschaftlich sehr interessant sind und so weiter. Und du hast ja auch eine interessante Sicht zum Thema Geld, weil für mich ist es wird oft wenig thematisiert. Viele sagen, ja, also viele betrachten das Geld als etwas Negatives, lehnen es ab. Viele sagen, das Geld ist ja schön und damit kann man sehr viel Gutes machen, man soll das nicht ablehnen und so weiter. Und manche sagen, das Geld ist neutral. Wie ist deine Sichtweise auf das Thema Geld?
Ja, kann man nicht generalisieren. Ich würde von der höchsten Ebene aus sagen, dass alles, wenn alles göttlicher Natur ist, dann ist auch Geld göttlicher Natur. Dann gehört das gegenwärtig als ein Spiegel unseres Bewusstseins auch mit dazu zu diesem Spiel. Aber natürlich, es wurde als ein Mangelmittel eingeführt. Es wurde nicht dafür eingeführt, dass wir in Fülle und Glückseligkeit auf diesem paradiesischen Planeten lachen und spielen und tanzen. Dafür wurde das nicht eingeführt. Ja, es wurde eher im Gegenteil dazu eingeführt, dass wir uns Sorgen machen, dass wir in Mangelkreisläufen, in Unsicherheitsgedanken uns weiter spiralisieren. Und auf der Energieebene, auf der weltlichen Energieebene, klebt natürlich viel Blut dran und es klebt auch eine negative Frequenz dran. Das ist die weltliche Ebene. Eine höhere Ebene, da ist es so, okay, wenn alles Gott ist, dann ist Geld auch Gott. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir viel mit diesem Wertmittel auch in Bewegung bringen können. Also ich sehe, dass viele spirituell wirkende Menschen sich aus einer etwas verdrehten Ideologie im Mangel halten, finanzieller Art, weil sie sich nicht erlauben, ja, das in ihr Leben einzuladen. Aber das hat meistens auch mit Mangelideen oder Konzepten zu tun. Und für mich ist es Ausdruck eines bestimmten Bewusstseinszustandes. Und dieser Zustand basiert darauf, ich traue dir nicht. Und jeder möchte das größte Stück des Kuchens haben. Jeder möchte so viel wie möglich ansammeln, ansammeln, horten, horten, horten. Wenn dieses Bewusstsein als Grundlage der Menschheit da ist, dann ist Geld ein Spiegel davon. Weil 1% der Menschheit so viel hat wie 50, 60% der Menschheit. Das heißt, die Ungleichverteilung, das Ungleichgewicht, die extreme Disbalance, die da auf der finanziellen Ebene auf diesem Planeten da ist, die spiegelt natürlich ein kollektives Bewusstseinsfeld wider.
Ja, und ich habe sehr, sehr intensiv mich damit befasst, weil ich vor meiner Inkarnation mich dafür entschieden hatte, den Mangel zu erfahren. Und deswegen, und ich habe auch 2 Jahre geldfrei gelebt, weil ich stark das Geld abgelehnt hatte in der Zeit, wo ich erfahren habe, was dahinter steckt und wie du gesagt hast, welche Intention, wie das weitergegeben wird mit den Zins und so weiter. Und dass wir unsere lebenslang vor das Geld arbeiten, während dass es aus der Luft erschaffen wird. Und dachte ich mir, okay, das lasse ich mit mir nicht machen. Und hab das stark abgelehnt. Und interessant fand ich auch, dass in dieser Zeit auch meine Gedanken sehr lang sich, also sehr viel Zeit damit sich beschäftigt haben. Ja, wo kommt das Geld her? Oder ich war nicht frei von dem Geld. Gedanklich war ich immer noch damit beschäftigt und später habe ich, also nach 2 Jahren, habe ich angefangen zu dolmetschen und habe sehr viel verdient. Und dann kamen halt Sorgen, ja, was mache ich mit dem Geld, dass es seinen Wert nicht verliert und dass es nicht, ja, dass es nicht alles ausgegeben wird und so weiter. Und da war ich wieder sehr viel mit dem Thema Geld beschäftigt. Und dann dachte ich mir, das ist eine verschwendete Zeit, wo ich mich die ganze Zeit um das Thema Geld sorge und bin halt irgendwann auch also in die Richtung der Heilung gegangen, um dieses Thema zu erkennen und immer mehr in die Heilung zu finden. Und ein interessanter Aspekt, was ich auch herausgefunden habe, was auch auf spirituellen Menschen oft zutrifft, ist, das hat zumindest bei mir zugetroffen, dass damals in alten Ägypten die Priester einen Vertrag mit der Gesellschaft hatten, dass sie kein Geld für ihre Leistung nehmen, aber dafür sorgt die Gesellschaft für die Priester. Und diese Verträge sind bei vielen Menschen eventuell noch nicht aufgelöst und deswegen tut man sich auch schwierig, für seine Leistung Geld anzunehmen. Das möchte ich auch an der Stelle auch erwähnen, weil eventuell das für viele interessant sein kann, die unser Gespräch hören. Und auch tiefer einzugehen, was alles damit zusammenhängt. Ja, so viel zum Thema Geld. Ich glaube, auch da konnten wir. Möchtest du was dazu sagen?
Das Wesentliche hattest du auch benannt gerade. Es ist wichtig, geistig frei davon zu sein. Und frei sind wir nicht, wenn wir ganz viel haben und ständig Sorgen machen oder auch nichts haben und uns ständig Sorgen machen, sondern vielleicht in der Mitte, wo einfach genug da ist, wir uns keine Sorgen machen brauchen und dann auch dadurch frei werden davon. Also ich versuche bei allen Themen eigentlich, beim Thema Geld, bei allen möglichen emotional-energetischen Themen, meinen Geist möglichst frei zu halten, damit ich freie Kapazitäten habe, mich dorthin auszurichten, wo ich es für wichtig und notwendig erachte. Und alles, was bindet oder die Aufmerksamkeit automatisch in einen Bereich führt, ja, gehört einfach bearbeitet. Und viele Seelen haben sich ausgesucht, mal für eine gewisse Zeit Armut zu erfahren und dann auch vielleicht wieder für eine gewisse Zeit Reichtum zu erfahren. Und eigentlich aus seelischer Perspektive ist das sehr schön, weil es ist alles eine Erfahrung und wir können aus allem lernen.
Ja, absolut. Und manche Erfahrungen möchten wir unbedingt, wie ich halt zum Beispiel, dass ich den Mangel unbedingt erfahren wollte. Und ein Aspekt, was auch also mit dem Geld zusammenhängt, das ist ja Teil der Matrix, die sozusagen den göttlichen Matrix ein bisschen bedeckt oder verzerrt. Und in der göttlichen Matrix ist das so, das, was wir in die Welt setzen, das kommt ja auf uns zurück. Das ist ja keine Verlust in dem Sinne, das ist das Vermehren von dem, was wir in die Welt setzen, was wir, ja, was wir ausstrahlen. Und das trifft bei dem Geld nicht zu, das vermittelt oft dieses Gefühl, dass wir etwas verlieren, wenn wir es abgeben. Und das führt ja dazu, dass man immer mehr immer weniger geben will und immer mehr nehmen möchte. Und das widerspricht dieser göttlichen Ordnung, weil wenn du etwas nicht gibst, kannst du es ja auch nicht bekommen. Und damit verbundene auch Herzensenergie geht ja verloren, dass man nicht aus dem Herzen gibt. Wenn wir anfangen, aus dem Herzen heraus zu geben, können wir nur in Fülle leben, weil das alles auf uns zurückkommt. Es ist die tiefere Ordnung des Universums, oder?
Ja, absolut schön formuliert, bin ich ganz bei dir. Wir können nur das empfangen, was wir auch aussenden und geben, weil es im Grunde genommen eins ist. Je mehr wir geben, desto mehr empfangen wir, desto mehr können wir wieder geben. Und Menschen, die viel ansammeln, auf allen möglichen Ebenen, auf energetischer Ebene, auf körperlicher Ebene auch vielleicht, aber auch auf monetärer Ebene, da stagniert dann ein Fluss. Alles will im Fluss gehalten werden. Und je mehr es fließt, desto mehr fließt nach. Aber wenn die Flussengung da ist, wenn ich irgendwas festhalten möchte, wenn es stagniert, ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass irgendwann Trockenheit auftaucht, dass Dürre auftaucht auf den verschiedenen energetischen oder materiellen Ebenen.
Ja, ich glaube, das war ein kurzer Exkurs in dieses Thema. Ich glaube, wir konnten auch länger darüber sprechen. Dennoch mag ich wieder die Kurve zu kriegen zu dem Thema, was wir davor erwähnt hatten. Das Thema Einheit, die Göttlichkeit in uns, den göttlichen Kern in uns, der immer schon da war, auch wenn wir uns davon getrennt hatten oder die Verbindung dazu verloren hatten. Das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Thema, das ich auch mit dir, ja, mit dir beleuchten möchte. Wie war deine Erfahrung? Wie hast du dazu gefunden? Oder was hat sich denn geändert, als du den Zugang gefunden hast zu dir selbst, zu dem Gott in dir?
Auch eine schöne Frage ist, weißt du, es gibt eine Ebene, die findet genauso statt wie vorher auch. Weißt du, ich gehe genauso mein Wasser holen, ich gehe genauso mein Feuer machen, gehe genauso morgens duschen und weißt du, so auf dieser Ebene alles gleich geblieben. Da gab es also da. Okay, es gab einige Sachen, die sich ein bisschen verändern, aber grundsätzlich, da ist es beim Alten geblieben. Aber die Art und Weise, aus welchem Bewusstsein heraus etwas geschieht, mit welchem Bewusstsein ich das Holz nehme, in den Ofen packe oder das Wasser hole oder mir was zu essen koche, das hat sich verändert. Da ist mehr Achtsamkeit reingekommen, da ist mehr Bliss reingekommen, Freude, Seligkeit. Also da ist, ich kann mich einfach so leicht über so viele Kleinigkeiten freuen, die vorher einfach so normal gewesen sind. Also das heißt, dass so Kleinigkeiten wie, wenn ich den Wäschetrockner ausräume und die Sachen zusammenfalte, dann freut sich mein Herz auf einmal. Aber es hat keinen wirklichen Grund, sondern es ist einfach Freude, weil ich mit meiner Hand etwas spüre und berühre. Und diese Präsenz oder Wachsamkeit in den Sinnen, in dem, was ich sehe, spüre, schmecke, ist einfach viel unmittelbarer geworden, viel präsenter geworden. Das heißt, das sinnliche Erleben hat sich stark verstärkt. Das hat dazu geführt, dass ich sehr reizarm lebe, dass ich keine Videos schaue, dass ich irgendwie nicht ein wildes, exzessives Leben im Außen führe, sondern eher sehr still, sehr zurückgezogen. Aber die emotionale Intensität oder die sinnlich gefühlte Intensität von dem, was ich erlebe, ist viel, viel stärker geworden. Und deswegen ist es immer so, ja, ein Tanzen in Seligkeit. Ist es nicht immer so? Es gibt auch Phasen in meinem Leben, die schwer sind, die herausfordernd sind. Aber diese Phasen, dass ich einfach, ja, für mich singe und tanze und närrisch bin im Grunde genommen. Also es ist viel, ja, ich kann es gar nicht ausdrücken, ne, aber vielleicht kommt es von der Energie rüber. Dieses total unbekümmert sein von dem, was kommt. Und sich einfach nur in Freude dem zu widmen, was gerade ist. Das ist von der Qualität wirklich ganz stark in mein Leben gekommen. Und das macht natürlich, ja, das schenkt Schönheit, das schenkt Tiefe, das schenkt Herzensfreude. Und das ist etwas, was jeder kultivieren kann, wenn die Schleier vom Bewusstsein weggeschoben werden.
Ja, Präsenz zu sein, die Liebe zum Sein, die Liebe zum Moment, sind, glaube ich, ganz starke Qualitäten, die du gerade angesprochen hast. Aber du hast auch zu Beginn gesagt, dass es auch dir passiert, dass du vielleicht von dem Weg abkommst. Ich möchte halt die Frage stellen, wie merkst du das? Wie stellst du das fest? Und wie kriegst du wieder die Kurve? Wie gelingt dir das, wieder auf den richtigen Bahn zu kommen? Der richtige Bahn?
Ja, also ich krieg das mit, wenn es mühselig wird, wenn es anstrengend wird, wenn ich viel Energie für etwas brauche. Also zum Beispiel, ich möchte irgendwas einlesen oder ein Video drehen oder ein Projekt starten mit einem anderen Freund und ich merke, ah, es wird zäh, es kommt nicht in Gang. Oder ich probiere es und bekomme es nicht hin. Dann frage ich innerlich, was ist das, was verhindert das, dass das gerade fließt? Und wo sind die Schöpfungsenergien noch nicht so ausgerichtet, dass ich das manifestieren kann? Und dann trete ich meistens in mir einen Schritt zurück und mache erstmal was anders. Also ich liebe diesen Pattern Interrupt, dass ich eine Musterunterbrechung einführe. Also wenn ich zum Beispiel gerade etwas sehr Geistiges tue, mitbekomme, ich komme hier gar nicht in den Fluss, ich kriege diesen Text hier gar nicht rund, dann mache ich was ganz anderes. Ich mache was Physisches. Ich gehe raus. Ich gehe in die Sonne. Ich gehe ins Wasser. Also ich mache sozusagen bewusst einen Kontrast, einen Erfahrungskontrast, um dann aus der Perspektive, aus einer distanzierten Perspektive, neutraler auf was draufzuschauen. Oder wenn ich gerade eben, ja, viel im Physischen unterwegs bin, gerade viel im Haushalt zu tun habe, was manchmal auch ansteht, weil ich auch nur Mensch bin. Und dann setze ich mich zwischendurch einfach schnell hin für 10 Minuten, einfach nur Pulsschlag fühlen, Atem spüren. Also und durch diesen Kontrast schläft das System nicht ein. Und durch diesen Kontrast merke ich auch schnell, wo ich mich vielleicht verirrt habe, ob ich einen Schwerpunkt in eine Richtung zu sehr ausgebaut habe. Bei mir ist es eher so, dass ich halt sehr geistig lebe und sehr feinstofflich, und dann muss ich immer wieder bewusst den Körper reinholen, mein Yoga machen beispielsweise oder bewusst etwas essen. Manchmal vergesse ich total zu essen. Wenn ich was zu tun habe, dann kann es sein, dass ich einen halben Tag oder einen Tag lang nichts esse, weil ich einfach so mit etwas beschäftigt bin. Und dann muss ich aber auch, dann merke ich, irgendwann kippt die Energie und die energetische Balance ist nicht mehr da. Dann weiche ich ab und dann brauche ich wieder den Ausgleich auf einer anderen Ebene.
Ja, ich glaube, der Begriff Mühelosigkeit trifft es ganz zu. Wenn man das mit Mühen verbunden ist, ist irgendwas
Genau.
schiefgelaufen. Aber auch der Begriff Balance oder der Gleichgewicht, dass du auch immer, wenn du merkst, dass du in eine Richtung gegangen bist, was nicht läuft, dann halt die andere, also eine andere Ebene deines Seins, ja, anzugehen, oder zu praktizieren, zu erleben, um die Perspektive zu wechseln und von außen darauf zu schauen, das ist sehr wertvoll als Impuls auch für unsere Zuschauer. Lieber Robin, das Gespräch mit dir ist mir eine große Freude, und ich merkte auch währenddessen, dass jedes Thema, das wir angesprochen haben, wir auch vertiefen konnten, aber mir war wichtig, dass wir viele verschiedene Themen abarbeiten sozusagen in diesem Gespräch, und um möglichst viele Inhalte, nützliche Inhalte für unsere Zuschauer zu erarbeiten. Und für mich ist das ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, gut, wundervoll. Es ist schön, deine Fragen zu hören und zu sehen, wie du mitgehst, auch wie du auch ein tiefes Verständnis hast für energetische Zusammenhänge. Und ja, es macht Freude, mit dir einzutauchen und in der virtuellen Karibik zu surfen.
Ja, schön wäre es, wenn wir beide natürlich in Karibik wären und von da aus eine Sendung gemacht hätten. Wir kommen langsam zum Schluss, und ich möchte gerne auch zum Schluss dir das Wort geben, falls du etwas unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, einen Impuls, einen Tipp, was auch immer das ist, diese Gelegenheit dafür zu nutzen.
Ich würde vielleicht gerne die Erinnerung daran stärken, dass wir unsterbliche Wesen sind. Dass das, was wir sind, nicht sterben kann. Es kann auch auf der letztendlichen höchsten Ebene keinen Mangel leiden. Das, was wir sind, kann auch nicht erkranken, kann nicht zerspalten werden, kann nicht zersplittern, kann sich nicht trennen. Und alles, was sich trennen kann, alles, was krank werden kann, alles, was im Mangel sein kann, sind wir nicht. Nur wir haben uns in irgendeiner Weise fehlidentifiziert damit. Und jetzt gilt es wahrzunehmen, ah, ich bin diese Ebene, die gerade leidet, die es gerade schwer hat, das bin ich gar nicht. Da habe ich mich einfach nur ein bisschen drin verloren. Und dann gilt es wieder, bewusst zurückzutreten und sich im Inneren auf die Suche zu machen, was bin ich? Ich bin ewiger Natur, ich bin unsterblicher Natur, ich bin Seelennatur. Und wenn wir da das Gefühl dafür stärken, die innere Gewissheit dafür stärken, ja, dann können wir wirklich in Mühelosigkeit und Leichtigkeit durch unser Leben tanzen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Da dem möchte ich auch nichts hinzufügen. Ich danke dir, lieber Robin, für das wunderschöne Gespräch, und euch, liebe Zuschauer, für das Dabeisein, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke dir.